Welcome to Welt im Ohr,
a radio program and podcast of the OEAD, Austria's Agency for Education and Internationalization.
Created by the team of Education and Research for Development Cooperation.
In the framework of APEAR, the Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development.
Funded by the Austrian Development Cooperation.
Today, from ORF, Austria's Broadcasting Corporation.
Hosted by
Mayada Hadaya and
Momo Kunishio.
Die österreichische Entwicklungstagung verfügt über eine lange Geschichte. Seit ihrer ersten Ausrichtung im Jahr 2001 findet sie heuer bereits zum zweiten Mal an der Universität Innsbruck statt. Im Zentrum steht das SDG 16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Dieses Entwicklungsziel gewinnt angesichts geopolitischer Umbrüche besondere Relevanz. Denn nachhaltige Entwicklung ist nur unter diesen Bedingungen möglich. Darüber besteht breite Einigkeit unter den Teilnehmenden. Zugleich gilt, auch Demokratien im sogenannten globalen Norden benötigen eine verlässliche institutionelle Basis. Soziale und politische Errungenschaften sind keineswegs dauerhaft garantiert, weshalb das gemeinsame Nachdenken über tragfähige Lösungen für alle umso dringlicher ist. Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Entwicklungszusammenarbeit treten daher in den Dialog, ebenso wie interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Dieser Welt im Ohr-Beitrag ist auf Englisch und Deutsch und fasst die zentralen Highlights des Diskurses zusammen. Global Governance denotes the set of formal and informal rules, institutions and coordination mechanisms through which state and non-state actors address cross-border problems and safeguard global public goods like climate, health and peace. Geopolitics examines how spatially grounded power, location, resources, infrastructure, military capacity shapes state interests, strategies, and conflict. The two are intertwined. Geopolitical alignments condition who benefits from governance arrangements, while effective governance mitigates power asymmetries and enables cooperation. Global governance and geopolitics frame today's development agenda. At the Austrian Development Conference 2025 in Innsbruck, experts discussed the key tensions in an emerging multipolar order. Under the theme Peace, Justice and Strong Institutions, the conference offered a critical forum aimed at escalating conflicts, democratic erosion, and widening inequalities. A keynote panel underscoring that without just governance, inclusive representation, and binding rules, sustainable development remains out of reach. Listen to the following statements from Jens Martens, his senior policy advisor at the Global Policy Forum Europe, Rina Aluri from the University of Innsbruck and Patrick Bond from the University of Johannesburg.
In der Tat ist die Lage bei der Umsetzung der SDGs katastrophal. Die Vereinten Nationen haben in ihrem letzten Report vorgerechnet, dass wir gerade mal bei 18% der Zielvorgaben im Plan sind. Und um nur ein Beispiel zu nennen, Ziel 1, extreme Armut. Wir haben im Moment nach Weltbankangaben 808 Millionen Menschen, die in extremer Armut leben. Eigentlich sollten es in 5 Jahren null sein. Das ist natürlich dramatisch und diese Null werden wir nicht erreichen. Auch in anderen Bereichen geht es leider gerade in die falsche Richtung. Und auf der anderen Seite erleben wir, dass der Reichtum der Milliardäre vor allen Dingen immer weiter gestiegen ist. Allein im letzten Jahr haben die ungefähr 3.000 Milliardäre auf der Welt 2 Billionen Dollar mehr an Vermögen angehäuft. Das ist das Zehnfache der öffentlichen Entwicklungsfinanzierung in diesem Jahr. Und allein die 3 reichsten Männer der Welt, nämlich Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg, haben in den letzten 5 Jahren ein Mehr an Vermögen in Höhe von 580 Milliarden gehabt. Diese drei Männer könnten 5 Jahre lang mit dem, was sie in den letzten 5 Jahren an Vermögen angehäuft haben, den österreichischen Staat finanzieren. Und das führt immer mehr dazu, dass sowohl Ungleichheit weltweit steigt, die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Und das führt mich dann zu SDG 16, nämlich auch zu dem Gefühl, dass Demokratie nicht funktioniert, dass demokratische Institutionen nicht stark genug sind, um wirklich für Ausgleich, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und das führt letztlich auch dazu, dass wir überall auf der Welt, von den USA bis Italien und anderen europäischen Ländern, einen dramatischen Rechtsruck erlebt haben und immer mehr, es war ja die Rede schon davon, mehr Hinwendung zu autoritären, populistischen, rechtspopulistischen Regimen. SDG 16 ist selber ja ein sehr vages Ziel und viele Länder waren dagegen, dass es so ein Ziel überhaupt gibt, Russland, aber auch andere Länder. Und der Preis dafür, dass es das Ziel gibt, war, dass es so vage formuliert wurde und dass letztlich die Zielvorgaben so formuliert wurden, dass man eigentlich Fortschritt kaum messen kann. Weniger Gewalt gibt es eigentlich wenig Indikatoren. Aber wenn man dann doch die einigen Indikatoren nimmt, die in dem Bereich erhoben werden, dann stellt man auch hier fest, dass die Entwicklung leider in die vollkommen falsche Richtung geht. Das sieht man zum Beispiel an der Zahl gewaltsamer Konflikte weltweit. Die ist inzwischen auf über 200 gestiegen. Es sind eben nicht nur die Ukraine, Gaza, Sudan, so die sichtbaren, die wir auch in den Medien wahrnehmen. Es gibt noch 200 andere auf der Welt, die wir nicht so sehr wahrnehmen, die aber weiter existieren, die auch dazu führen, dass wirklich zigtausende von Menschen sterben infolge von gewaltsamen Konflikten. Man muss auch sagen, 80% der Kinder und 70% der Frauen, die in diesen gewaltsamen Konflikten gestorben sind, sind in Gaza gestorben. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass wir damals zumindest als zivilgesellschaftliche Organisation gesagt haben, Ziel 16 müsste eigentlich noch viel konkretere Unterziele enthalten, nämlich vor allen Dingen zu 3 Punkten. Abrüstung, Reduzierung der Militärausgaben und Reduzierung der Rüstungsexporte. Was wir in den letzten 10 Jahren erlebt haben, ist eine Aufkündigung von Abrüstungsverträgen, ist eine dramatische Erhöhung der Militärausgaben und ist eine dramatische Erhöhung der Rüstungsexporte. Also auch hier sehen wir leider, dass der Trend genau in die entgegengesetzte Richtung geht. Und das bringt mich jetzt schon leider dann zu dem dritten Bereich, nämlich wie geht's eigentlich weiter? Ich würde sagen, es wird erst mal schlechter, bevor es wieder besser wird. Wenn wir jetzt uns die Zahlen anschauen, was öffentliche Entwicklungsfinanzierung zum Beispiel angeht, dann sehen wir, dass die im letzten Jahr schon um 9% gesunken ist. Die OECD schätzt, dass sie in diesem Jahr um weitere 17% sinkt und wir gehen davon aus, dass sie auch in den nächsten Jahren weiter sinkt. Nicht nur wegen den USA, sondern auch wegen der Reduzierung in anderen Ländern, hier in Europa, in Österreich, in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien. Während gleichzeitig die Militärausgaben auf ein neues Höchstniveau gestiegen sind, 2,7 Billionen. Der Unterschied oder Differenz zwischen Entwicklungsausgaben, das heißt der zivilen Konfliktprävention und der militärischen Konfliktbearbeitung im Rahmen von Rüstungsausgaben, war noch nie so groß in den letzten Jahrzehnten wie in diesem Jahr. 2,7 Billionen Militärausgaben, 212 Milliarden öffentliche Entwicklungsfinanzierung. Das ist dramatisch. Aber es ist eben nicht nur die reine Zahl. Wir erleben eine Versicherheitlichung von Entwicklungspolitik. Ein Kollege aus dem Auswärtigen Amt hat gesprochen davon, dass Entwicklungspolitik in Außenpolitik integriert wird. Was wir auch erleben, ist, dass Entwicklungspolitik sicherheitspolitischen, militärpolitischen Interessen untergeordnet wird. Und das ist natürlich der völlig falsche Weg und dem müssen wir uns auch entgegenstellen. Aber das stimmt mich auch wieder ein Stück weit positiv, denn auf der einen Seite sehen wir zwar, dass hier im globalen Norden vor allen Dingen Entwicklungspolitik immer mehr dem vorgeblich kurzfristigen nationalen Interesse untergeordnet wird, wirtschaftspolitischen Interesse, sicherheitspolitischen Interesse. Wir erleben auf der anderen Seite aber auch, dass in vielen Ländern des globalen Südens und in progressiven Ländern des Nordens die Forderung nach einer stärkeren Verrechtlichung von Entwicklungszusammenarbeit immer größer wird. Unter anderem in der Hinsicht, dass jetzt bei der letzten Konferenz über Entwicklungsfinanzierung zum Beispiel gefordert wurde, dass wir eigentlich eine Konvention zur Entwicklungszusammenarbeit brauchen. Das kam aus dem Kreis der G77, dass das Recht auf Entwicklung als Konvention völkerrechtlich verankert wird, wurde im Menschenrechtsrat bereits so verabschiedet und ist jetzt in der Generalversammlung und hängt dort natürlich. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite eben diesen Trend hin zu einer nationalstaatlichen Nutzung, auf der anderen Seite aber auch den Trend hin zu einer größeren Verrechtlichung.
And thanks also to Jens Martin for that introduction of really this context. And I want to speak a little bit about what we're really seeing right now when we think about United Nations, when we think about, you know, the SDG 16. It's about peace, justice, and strong institutions. And just in the last few weeks, and I appreciate, you know, the visible conflicts actually that we see very much in the media, on the news, the politicized conflicts are very much these three conflicts of Palestine, Ukraine, and Sudan. And I did want to speak firstly about Palestine and what we see now in terms of the United Nations, right? We see that just in the last week, there's been the U.S.-backed comprehensive plan to end Gaza, and the U.N. Security Council passed it with 13-4. And two in absentia, Russia and China in absentia. So I think that's just an indication, okay? So what are our strong institutions? I think we really have to question that many of the institutions that we have built in the wake of the Second World War, that were meant to create support for peace, justice, and institutional frameworks, democracy, may not be able to promote these aspects in this current moment. May not actually have the accountability mechanisms to further their original mandates. And I think that's what we see with Security Council resolutions that are passed with, you know, 13 permanent and non-permanent members voting yes and two in absentia. What we also see are particular roles. So the UN Special Rapporteur of the Occupied Palestinian Territories, Francesca Albanese, who has been a very vocal person in the media for the United Nations in this context of Palestine. And I think here we also just need to question, what is actually the role of this UN Special Rapporteur if even this individual person with the responsibility to report international human rights violations, to report on questions of institutional frameworks that are not fulfilling their mandate, to report on national governments that are failing actually to protect also their own citizens and other citizens. So what is the role actually of the UN Special Rapporteur of any context, whether it's the Palestinian territories or other contexts? And so I think it's really a moment of questioning. We have institutions such as the United Nations, we have watchdog institutions, we have all of the evidence that's showing us that the scale of peace, justice, and strong institutions is under threat. And so how are we going to move forward with the institutions that we have and address the issues that are at hand? And the second example I want to give is the second of the three of Sudan. So we've just seen again in the last week that there's been a joint statement by a number of countries calling forward an action for an independent critical inquiry into violations being conducted in Sudan of mass killings, of targeting of civilians, of tools of starvation, etc. And I commend actually those countries and contexts that have come together to form that joint statement of critical inquiry. And at the same time, the big question that again comes is the United Nations, which is already quite poorly funded and which has already dragged its feet quite a lot when it comes to the context in Sudan, are they able to conduct a critical inquiry into that context? And even if they're able to conduct a critical inquiry, what does this mean, again, in terms of accountability of violations? Because as we've seen in Palestine, there have been many critical inquiries, there have been many losses along the way, and yet we don't see measures of accountability within the institutions that are supposed to be promoting these frameworks. So I think when we speak about aspects of systemic violence, when we speak about aspects of structural violence, when we speak about state fragility, weak systems. So these are all the challenges that actually the SDG 16 is meant to address and is meant to be creating strong, democratic, resilient institutions, frameworks, measures, accountability guidelines. And unfortunately, in the visible conflicts, and I'll come to Ukraine later, even in the visible conflicts, we see that we don't necessarily have the measures available to us. So what about all of those other conflicts, which are not even on our telephones, which are not even visible in the media, which are not even being brought up in the United Nations Security Council, not even being discussed? These are the invisible conflicts, which of course we also cannot forget.
Well, thank you very much. Everybody who's been part of putting this together, I'm so appreciative, partly because I felt it so important to learn from you. So I've left Johannesburg last night, where the G20 were flying in, minus Donald Trump, minus Vladimir Putin because of the International Criminal Court arrest warrant, minus Xi Jinping, who sent his deputy Li Keqiang, and also minus, in solidarity with Trump, Javier Milei from Argentina. And then because she's facing some right-wing protests, Claudia Sheinbaum from Mexico. So it's a small G20. I don't even think the World Bank president, AJ Banga, is there. And it reminds me that these are the moments where, if you go back 4 years, Indonesia 22, India 23, where, by the way, the African Union was brought in to the G20, and then last year, Brazil, and this year, South Africa, and there's been more and more ambitions by this middle layer, which I'll briefly touch on. And Donald Trump refuses to come on grounds that he believes there's a genocide of Afrikaners, that about 3 million whites amongst 62 million South Africans there. And this is a complete fiction. Donald Trump has hurt the Afrikaner farmers more than anything ever because the new tariffs of 30% on citrus, on macadamia nuts, on the vineyards, the grapes and the wine, have really hit those Afrikaners. So it's a complete irony. The other part of the South African, say, exposure to the world that you know about, that makes Donald Trump very angry, is what we see in this wonderful pamphlet, because it does ask us to all be courageous and talk, as Rena did, about the most crucial moral dividing line that has definitely ruined the West's moral legitimacy, the US, the UK, all the capital cities of Europe, and Vienna. And Francesca Albanese's latest report does put Austria in the top 8 of the arms supplier to Israel. Now, South Africa went to the International Court of Justice at the end of 2023, seeing and hearing and putting an 85-page document to prove that Israel was intent on a genocide and an ethnic cleansing of Gaza. Everything that's happened since then confirms that. And the very first reaction by the ICJ judges, including one woman, the leader, Joan Donahue, from the U.S. State Department, is that there's a plausible case and that this case now must be judged. By July, the International Court of Justice said that there's an apartheid policy of Israel in the West Bank. And then began to call for sanctions, and in simply said, South Africa is also the number one coal supplier to Israel. That's about 20% of Israel's grid coming from coal. Brazil, 9%. China listed as the main weapons supplier because of all of those DJI and Autel drones. Russia, with the massive numbers of its citizens serving in the IDF in Gaza, because out of 7.2 million Jewish Israelis, 2 million are Russian, Russian descent. And then India with military, and also China and India privatized the Haifa port to bring in the military materiel. The underlying overproduction problem in the world economy that in turn has called forth the extreme reaction of not just the xenophobia and the Islamophobia and the isolationism, the MAGA, but also protectionism and the destruction of the World Trade Organization as a critical institution in, if you believe it, allowing trade, therefore peace. And what Hilferding made a mistake, which we probably should keep in mind, in 1910, was assuming that one big central bank would arise at the world level. He once wrote, if you take over the six Berlin banks, you take over all of German industry. His theory of a social democratic, peaceful transition to socialism was therefore based on this sort of all-powerful central financial authority. Have we seen that authority in 2008? That the conflicts and the tension and the misery and the suffering of the third world debt crisis was for Africa at least 10 lost years. But what happened in 2008 was the opposite. Do you remember the solution to the US real estate collapse? It was Bear Stearns and Lehman Brothers and American Insurance General. They then said, as these institutions began to topple, print the money. Quantitative easing, run the printing press, lower the interest rates, get $1 trillion extra for the IMF. And that's what they did. And then the euro crash also required more of this QE. But you see, this is always followed by something that creates another tension. And those underlying tensions, I think, are what we can explain Donald Trump's tariffs with as part of a contestation over who takes the hit from the overproduction problems that Hilferding recognized. You're assuming that all of that financial power stays that way and you simply take it over and make a socialist society. But actually it crashes. And that's the interesting scenario that we will see play out as the AI bubble that has elevated all of the stock markets to extreme heights in these crisis tendencies that are generating such tensions that go from, you know, trade tariffs on Brazil because of Bolsonaro's prosecution to India because they're buying cheap Russian oil and gas on the one hand, and political ecology, which includes massive devastation, the biodiversity crisis, ocean acidification, and especially climate change. We're going to have to look elsewhere beyond global governance, beyond the G20, beyond the G7, beyond the BRICS.
Ich würde gerne antworten, aber vielleicht in ein bisschen anderer Weise auf das, was Patrick gesagt hat. Ich verstehe deine Kritik auch an Südafrika und dem, was Südafrika in der G20 macht. Aber gerade jetzt wird etwas sehr Interessantes passieren, nämlich beim G20-Gipfel wird ein Bericht präsentiert werden, den Südafrika in Auftrag gegeben hat und der sich das erste Mal mit dem Thema globale Ungleichheit beschäftigt. Das ist ein Bericht, den Joe Stiglitz zusammen mit Jayati Ghosh und anderen geschrieben hat und es ist das erste Mal, dass sich G20 mit Inequality befasst und sehr kritisch darüber spricht, wie Politiken zur Ungleichheit führen. Sie sagen sehr deutlich, Ungleichheit ist menschengemacht, ist nicht naturgegeben, sondern kommt als Folge einer bestimmten Politik. Und deswegen kann man eben auch andere Politiken machen, um dem entgegenzuwirken. Und sie sagen, wir brauchen eben eine Fiskalpolitik, die stärker an den Interessen der Ärmeren ausgerichtet ist, die nicht die Reichen bevorzugt. Wir hatten in den USA in den 70er Jahren 70% Spitzensteuersatz für Unternehmen und reiche Einzelpersonen. Inzwischen sind wir bei unter 30%. In Deutschland ist es ähnlich. Wir brauchen stärkere Steuerkooperation. Wir haben gerade bis heute in Nairobi jetzt Verhandlungen. So viel zum Thema auch Institutionen, dass es eben doch manchmal unter dem Dach der Vereinten Nationen funktioniert. Verhandlungen unter dem Dach der Vereinten Nationen über eine Rahmenkonvention zur Steuerkooperation. Etwas Ähnliches wie the Framework Convention on Climate Change, Framework Convention und Tax Cooperation auf Initiative der Afrikanischen Union. Das ist etwas, wo ich denke, das ist vorwärtsweisend. Unter anderem auch deswegen, weil gesagt wurde, und das verbindet das wieder mit Ziel 16, Illicit Financial Flows, vor einigen Jahren der Report unter Vorsitz von Mbeki über Illicit Financial Flows sagte, dass aus Afrika pro Jahr geschätzte 89 Milliarden US-Dollar abfließen in die Schattenfinanzzentren dieser Welt. Und das ist mehr als an öffentlicher Entwicklungsfinanzierung nach Afrika fließt. Das heißt, es fließt mehr Kapital raus, als Kapital reinfließt. Und dem muss man etwas entgegensetzen. Und das, was jetzt gerade passiert unter dem Dach der G20, gegenüber der ich auch sehr kritisch eingestellt bin. Und ich denke, es muss dann möglichst schnell auch wieder unter das Dach der Vereinten Nationen geführt werden. Aber das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Yeah, I'm not going to get into the political economy of the G20, but I've been thinking about also, you know, looking again at really what the SDG 16 expectations are. You know, I think you gave a good overview of what the goals are, how little time we have to implement them, and how badly we're basically doing. And what kind of came up in my mind also before this session, but also listening to the two of you, is there is a goal of strong institutions. And of course, we can look in the SDG 16 of how they define strong institutions. But also, you know, speaking about the political economy of the world right now, what if the strong institutions we have are actually using their strength, however you define strength, power, wealth, negotiation, capital, etc., exactly against peace and justice and democracy? So for me, it's really a question, because I think both of you really spoke about, you know, the institutions exist. It's not that they're absent from the global context. And the contradictions exist, right? So it's not like we can say one country represents one philosophy or political opinion or standing. No, there are so many contradictions in the context of South Africa, of on one side fighting for justice and on the other side arming those that they're accusing of injustice. And of course, the US, Austria, et cetera. So what if the institutions are using their strength actually for violence, for inequality, for human rights violations, for genocide, for exactly going against what they're supposed to be protecting? And I think that's, again, where we come into this circle, right, of the vicious circle, because those exactly who are supposed to be offering solutions are actually, as you also said, you know, the percentage of the highest, the most wealthy versus the rates of poverty around the world. This is such a contradiction right now. And those that actually have strength are exactly using that strength to maintain that position and that power, and are definitely not willing to give it up anytime soon. So not an analysis, but really a question of, you know, how are we getting out of actually that vicious circle of strong institutions? Because we see that those strong institutions are moving towards fascism right now in the world. Many institutions, not one government, not two, but really moving towards how we have historically defined fascism, how we have historically defined, you know, the far right. So we cannot fall into a dichotomy or a binary of global north, global south, right? It's not possible. We see that in the global north and in the global south, there are those contradictions. How are we holding them accountable to make sure that they're not using, let's say, power of force and violence, and rather using the power of democratic institutions and justice in favor?
Nach diesem Beitrag von meiner Kollegin Mayada Hadaya darf nun ich, Momo Kunishio, Sie mitnehmen, euch mitnehmen in die Welt meiner gewonnenen Eindrücke der Entwicklungstagung 2025.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ehrengäste, liebe Gäste, die Warenökonomie bereitet Ihr Hochamt vor, eine warme, heile, punschselige Welt. Und als merkwürdiger Kontrast finden wir uns hier, um über das Elend in der Welt zu reden, über die düsteren Seiten und Zeiten der Entwicklung. Danke, dass Sie kommen und sich diesem Paradox aussetzen und diesen Kontrasten und diesen Spannungen befassen. Mein Name ist Gerald Faschingeder und ich bin der Koordinator der Entwicklungstagung, darf Sie als solcher herzlich begrüßen. Begrüßen möchte ich aber auch im Namen der vielen, vielen Mitveranstalterinnen und Mitveranstalter, 15 bis 20 verschiedene NGOs und Universitätsinstitute. Wir wussten damals noch gar nicht, dass es die SDGs gibt. Und jetzt haben sie schon längst ihre Halbzeit überschritten. Das ist sicher ein Grund, genauer hinzuschauen, was da passiert ist, weil unser heuriger Schwerpunkt, das Sustainable Development Goal Nummer 16, das trägt sehr zentrale Werte eigentlich unserer gesellschaftlichen Verständigung im Namen. Friede, Gerechtigkeit, starke Institutionen. Viele Dimensionen werden angesprochen von Rechtsstaatlichkeit, Inklusion, Transparenz, Rechenschaft, Teilhabe. Wir werden vieles davon diskutieren. Es ist klar, ohne Frieden wird die Grundlage der Zielerreichung in vielen anderen Dimensionen zunichte gemacht oder durch Kriege zerstört, was schon aufgebaut und erreicht wurde. Wir wollen hier auf der Entwicklungstagung einen Raum für Debatte, Reflexion und Auseinandersetzung mit diesen Herausforderungen schaffen. Es ist einerseits die Welt der Wissenschaft und dann die Welt der sogenannten Praxis. Wir wollen das auch in einen Austausch bringen. Wir wollen aber auch einen Dialog zwischen globalen Norden und globalen Süden hier fördern. In diesem Sinne wünsche ich uns allen drei anregende Tage mit offenen Gesprächen, klärende Kontroversen und ein paar mutige Gedanken. Vielen Dank für Ihre erste Aufmerksamkeit.
Nach der Begrüßung durch die Rektorin der Universität Innsbruck, Veronika Sechsel, und den begleitenden Worten vom leitenden Veranstalter Gerald Faschneder sprach Landesrätin Evla Pavlatter. Sie kam in Vertretung für den Landeshauptmann Anton Mattle. Eine Rede, die wir euch nicht vorenthalten möchten.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, es ist mir tatsächlich eine große Freude, Sie hier im Namen des Landes an der SOMI begrüßen zu dürfen. Wie wir jetzt schon mehrfach gehört haben, ist Innsbruck schon einmal Austragungsort dieser Entwicklungstagung gewesen, damals 2008. Und seit zwei Jahrzehnten steht ja diese Entwicklungstagung dafür, dass verschiedene Menschen aus der Politik, aus der Wissenschaft, aus der Lehre, aus der Forschung und insbesondere aus der Zivilgesellschaft zusammenkommen und sich eigentlich grundlegende Fragen stellen. Grundlegende Fragen zu Verantwortung, Gerechtigkeit und Solidarität. Ich freue mich persönlich sehr, dass ich heute hier auf der Uni sein darf. Es ist ein Ort, da habe ich immer den Eindruck, an dem man sich gegenseitig zuhört und austauscht. Ich komme jetzt aus einer zweitägigen Landtagssitzung. Da ist nicht unbedingt oder wird nicht unbedingt das gelebt, was uns Paulo Freire vorsagt sozusagen, was seine pädagogische Lehre ist, nämlich dass man voneinander lernt, dass man einander zuhört und dass man die eigenen Ansichten, Eindrücke und Werte nicht unbedingt immer auf andere überstülpen kann. Und dafür steht ja auch diese Tagung. Sie schafft einen wertvollen Raum, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und es geht eben nicht darum, fertige Antworten zu finden oder gar hinauszuknallen, sondern es geht darum, in einen Dialog zu kommen, wie auch schon Rektorin Sechsel gesagt hat. Und gerade dieses Zuhören ist ja heute von einem unschätzbaren Wert. Weil gerade wir in Zeiten von zunehmender Polarisierung leben. Wir brauchen nur über den Atlantik schauen und dann wissen wir, dass das, was wir als selbstverständlich sehen, nämlich die Demokratie, gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Wenn wir da einen quasi Weltherrscher haben, der einfach einmal mit einer Unterschrift ein Bildungsministerium abschafft, müssen wir uns sehr genau überlegen, was für Möglichkeiten wir haben und die auch mit aller Kraft verteidigen, dass diese Demokratie auch bestehen bleibt. Österreich steht im mit einer einigermaßen glatten 8,2, wenn wir halt nachschauen können. Amerika ist keine vollständige Demokratie mehr, sondern eine Demokratie, eine fehlerhafte Demokratie heißt es ja, im Demokratieindex. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese SDGs 16 heute im Rahmen und in den nächsten drei Tagen im Rahmen dieser Tagung gut miteinander besprechen. Friede, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Das Goal Nummer 16 erinnert uns daran, dass nachhaltige Entwicklung nur dort möglich ist, wo eben Friede, Gerechtigkeit und Teilhabe gewährleistet und gelebt werden. Und ich glaube, wir müssen nicht unbedingt in den globalen Süden schauen, um uns immer wieder vor Augen zu halten, wie wichtig das Leben dieser Werte ist.
Alle wissen, wenn man die Zeitung heutzutage auch schlägt, dann wird einem ganz anders. Man sieht eigentlich nur noch Krisen verschiedenster Art, Klimakrise, Konflikte, man sieht wirtschaftliches Elend, man sieht alle möglichen Herausforderungen. Aber ich denke eben doch, dass sich die Arten der Krisen in den vergangenen Jahren geändert haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Entwicklungstage, das, was dort diskutiert wurde, die Art der Arten und Konflikte, sich doch dramatisch geändert haben. Gefühlt sind die Krisen viel näher zusammengetreten. Das ist neu. Sie sind nicht mehr irgendwo anders. Sie sind zum großen Teil ganz prominent vor unserer Haustür. Was auch neu ist, die Krisen sind in einer Art und Weise mittlerweile verschränkt und haben durchaus eine negative Dynamik bekommen, die erschreckend.
So begann Gesandter Raimund Magis, Leiter der Abteilung Strategische Ausrichtung der österreichischen Entwicklungspolitik, ebenfalls in Vertretung von Sektionschef Peter Huber, Sektion 7 EZA, im Bundesministerium für Äußeres, seine begrüßenden Worte. Und weiter?
Mir ist es vorgekommen, ich bin schon seit ein bisschen länger in diesem Bereich tätig, sehr untypisch für das Außenministerium, bin seit über 25 Jahren in der Entwicklungspolitik in verschiedenen Funktionen tätig gewesen. Aber ich glaube, wir müssen auch eine Debatte über die Verortung der Entwicklungspolitik führen. Was ist sie eigentlich? In der außenpolitischen Doktrin Österreichs sagen wir, dass Entwicklungspolitik ein Teil, ich denke, das ist eine sehr wichtige Entwicklung, eine sehr wichtige Aussage, die vor einigen Jahren in dieser Form noch nicht gefasst wurde. Die Motivation für Entwicklungspolitik ist auch ein wichtiger Faktor. Geht es hier eigentlich um Selbstinteresse oder geht es vielmehr um globale Solidarität und Verantwortung? Ich denke, dass diese beiden Motivationen nicht notwendigerweise im Konflikt zueinander stehen müssen. Was die Antworten auf diese gesamten Herausforderungen sind, weil wir können uns lange über die Herausforderungen unterhalten, aber ich glaube, es ist wichtig auch, dass wir dann eben schlüssige Antworten liefern. Wir haben im Außenministerium versucht, also nicht nur im Außenministerium, sondern also Bundesregierung haben versucht, hier eine neue Art der Politikformulierung zu versuchen. Was wir hier eigentlich sehen, sind gesamtstaatliche Herausforderungen, nicht nur für Österreich, sondern für die gesamte EU, eigentlich für alle Länder dieser Welt. Hier in Österreich müssen wir dann eben auch diese neue Komplexität, auch diese neuen gesamtstaatlichen Herausforderungen, auch eben solche Antworten finden. Das heißt, gesamtstaatliche Zugänge, die nicht nur ein Politikfeld berücksichtigen, sondern verschiedene Politikfelder, die hier relevant sind, mit integrieren, mit verschiedenen Partnern reden und Entwicklungspolitik nicht nur als Teil der Außenpolitik zu betrachten, sondern als eine gesamtstaatliche oder, wenn man so will, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Weil es geht hier nämlich eigentlich um sehr, sehr viel. Es geht darum, wie wollen wir die Zukunft Europas, wie wollen wir die Zukunft der Welt gestalten. Ich sehe das als eine Aufgabe, die wir nur zusammen lösen können. Deswegen freue ich mich auch ganz besonders hier zu sein, mich mit Ihnen auch nachunterhalten zu können und vielleicht auch Diskussionen zu führen. Herzlichen Dank und ich freue mich auf die Debatte.
Last but not least brachte Sibylle Straubinger, Vorsitzende der AG Globale Verantwortung, dem Publikum einige Punkte, die es ihrer Ansicht nach zu bedenken gibt, mit und sagte:
Entwicklungspolitik ist mein Eindruck auch, was ja auf der politischen Ebene immer stärker auch gesehen wird, als Teil, als unverzichtbarer Teil auch der Außenpolitik. Auch hier gibt es sozusagen die Gefahr, es als Instrument zu nutzen, um eigene Interessen durchzusetzen, aber gleichzeitig macht es auch deutlich, dass es eben nicht nur eine Frage von Solidarität und Verantwortung ist, und das ist sozusagen natürlich der grundlegende und wichtige Punkt dabei, es ist auch eine Investition in Prävention, es ist eine Investition in Stabilität, es ist eine Investition quasi auch in Krisenvorsorge, die mit sozusagen einer außenpolitischen Haltung hier auch zum Tragen kommt. Ja, und insofern glaube ich, dass sich diese Arbeit lohnt, dass sich auch die Diskussionen lohnen, die wir jetzt auch in den nächsten Tagen dazu führen werden, denn jede Diskussion sozusagen auch mit jeder Auseinandersetzung damit ist ein Schritt in Richtung der Verwirklichung dieses SDG 16, ein Schritt sozusagen zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr Frieden, zu mehr Staatenorganisationen. Und im Sinne dessen, dass wir alle wissen, dass die einzige Konstante im Leben Veränderung ist, denke ich, müssen wir dann arbeiten, diese Veränderung möglichst positiv zu gestalten. Ich wünsche Ihnen ermutigende und inspirierende und zuversichtliche 3 Tage hier in Innsbruck. Vielen Dank.
Innsbruck, 22. November 2025. Kurz nach 9 Uhr vormittags startete das Programm der Entwicklungstagung mit Fachbeiträgen zum Überthema Demokratie, Autoritarismen und die Zukunft der Entwicklungspolitik. Mit Dora Maria Telles, Anna Maria Suez-Franco und einer Keynote von Stefan Klingeby. Moderiert von Andreas Obrecht.
Und werde dann Sie einladen, sich an dem Gespräch zu beteiligen
mit Fragen. Mit einer Live-Übersetzung Spanisch-Deutsch bzw. Spanisch-Englisch sowie Englisch zu Deutsch wurden allen Teilnehmerinnen barrierefrei der Zugang zur Diskussion ermöglicht. Die Relevanz der Partizipation der Zivilgesellschaft wurde dabei betont. Ebenso die potenziell steigende Gefahr durch Autoritarismen. Weiter ging es mit einer Plenardebatte zur Fragestellung, was bedeutet es, wenn Entwicklungspolitik als Instrument für Außen- bzw. Sicherheitspolitik von rechten Regierungen betrachtet wird? Was bedeutet für Österreich eine Perspektive, die die EZA als Feindbild des Neoautoritarismus betrachtet? Auf der Bühne Antonio de la Rosa, Nationalratsabgeordneter der SPÖ, Bereichssprecher für Sustainable Development Goals. Caroline Hungerländer, Abgeordnete zum Wiener Landtag, ÖVP, Sprecherin für Integration, Migration und Menschenrechte der Volkspartei Wien. David Stöckmüller, Nationalratsabgeordneter der Grünen, Sprecher für Landesverteidigung und Entwicklungszusammenarbeit sowie LGBTQI+. Und Dominik Oberhofer, Nationalratsabgeordneter der NEOS, Sprecher für Europa, Verkehr, Tourismus und Südtirol, sowie Landessprecher der NEOS Tirol. Ebenfalls moderiert von Andreas Obrecht, ÖRD, Appear. Die Spannung und Aufregung im Saal ist gestiegen, denn die Diskussion wird von ORF-Journalistinnen des TV-Formats Hohes Haus begleitet.
Ich danke Ihnen für Ihre Beiträge. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Nach dieser moderierten Debatte gab es Kaffee und Kuchen und für mich die ideale Gelegenheit, mich unter das Publikum sowie die Vortragenden zu mischen.
Ich leite am EIDOS, dem German Institute of Development and Sustainability in Bonn, die Abteilung Inter- und Transnationale Kooperation.
Stefan Klingebiel, einer der Vortragenden des Tages, fasst nochmal die Kernaussagen seiner Keynote zusammen.
Wir haben jetzt eine Keynote von Ihnen bereits ein bisschen gehört. Für unsere Zuhörerinnen, die nicht zuhören konnten, vielleicht einfach eine Key-Message, die Sie mitgeben wollen. Sie haben, glaube ich, zweimal im Talk gesagt, also das ist die Key Message, also vielleicht, dass wir die nochmal wiederholen könnten.
Ja, also ich glaube, eine grundlegende Veränderung, die wir jetzt in den letzten Jahren, sogar Monaten gespürt haben, ist, dass der bisherige Konsens, dass wir für globale nachhaltige Entwicklung sind, als internationale Gemeinschaft, dass der bröckelt, in Teilen auch schon weggebrochen ist. Da spielt natürlich die Rolle der US-Administration eine ganz große Rolle, die eben sagt, dass diese Agenda 2030, dass die 17 Nachhaltigkeitsziele nicht im amerikanischen Interesse sind. Dem folgen jetzt mehr oder weniger andere Länder. Das heißt, bislang hatten wir eher ein Umsetzungsproblem, dass Länder gesagt haben, wir teilen das, aber wir sind noch nicht ganz so schnell, nicht ganz so weit. Und jetzt teilen eben Akteure diese Agenda nicht, sondern finden die zum Teil eben in dem Fall anti-amerikanisch. Das ist eine Neuerung, das macht den Kontext sehr viel schwerer. Ja. Das Zweite ist, dass damit zusammenhängt eben auch Entwicklungszusammenarbeit, dass da dieser Konsens in der Gruppe der OECD-Länder, in der Gruppe der europäischen Länder, dass der auch bröckelt. Die USA sind fast komplett ausgefallen. Andere Länder haben auch stark abgebaut. Da sehen wir eben auch einen gewissen Dominoeffekt. Das heißt, damit Kooperationsmöglichkeiten anzusetzen, um globale nachhaltige Entwicklung zu befördern, letztlich auch im Eigeninteresse, das geht zurück und das sind von daher schon sehr unterschiedliche Voraussetzungen heute im Vergleich zu vor 10 Jahren, als die Nachhaltigkeitsagenda verabschiedet wurde.
Ich glaube, Sie haben gesagt, dass Sie 2015 schon mal hier waren, also halt bei den Entwicklungstagen. Wie würden Sie das Publikum jetzt vielleicht auch verglichen einschätzen? Sehen Sie da vielleicht einen auch schon das mehr Interesse da ist?
Also ich komme immer gerne nach Österreich, war auch kürzlich erst hier, weil es tatsächlich eine sehr lebhafte Entwicklungscommunity gibt, aber auch nicht nur Entwicklungscommunity, sondern auch Community, die Interesse an internationalen Themen hat. Wie das vor 10 Jahren war, kann ich im Detail nicht erinnern, aber das war tatsächlich kurz nachdem die Nachhaltigkeitsagenda verabschiedet wurde, aber auch das Pariser Klimaschutzabkommen. Ich glaube, damals haben wir gar nicht so sehr diese Euphorie gespürt, dass diese zwei wichtigen Grundsatzdokumente verabschiedet wurden, sondern eher, wie bekommt man jetzt hin, dass das alles umgesetzt wird? Also von daher gab es, glaube ich, schon sowas wie eine positive Grundausrichtung, dass die Ziele gut sind, aber wie können wir jetzt sicherstellen, dass wir mit Entwicklungszusammenarbeit, aber auch mit anderen Instrumenten das befördern?
Er spricht mit mir auch über die Zukunft. Und sagt?
Ich glaube, dass wir früh genug versuchen, Koalitionen zu bilden von Ländern, die noch für eine solche globale Nachhaltigkeitsstrategie sich einsetzen. Diese Koalitionspartner zu finden, ist gar nicht so leicht. Das sollten wir natürlich auf europäischer Ebene machen, aber gerade auch mit Ländern aus dem globalen Süden, da stärker die zusammenbringen, die noch ähnliche Werte teilen, weil diese populistischen Kräfte sind im Moment tonangebend. Die bestimmen internationale Agenden und dieses Allianzen gegen Allianzen schmieden ist tatsächlich nicht ganz so leicht. Ja, das Zweite ist, glaube ich, insgesamt, wir sehen, wie in unseren Gesellschaften Österreich, Deutschland, anderswo der gesellschaftliche Konsens insgesamt bröckelt, diese Entsolidarisierung. Darunter leidet dann auch die Entwicklungspolitik, aber letztlich ist das Problem breiter. Und ich glaube, dass das viel eben mit diesen Narrativen zu tun hat, mit Kommunikationsfragen. Wie können wir das tatsächlich erreichen, dem etwas entgegenzusetzen, was eben Populisten sehr lautstark, zum Teil auch sehr effektiv schaffen?
Dann vielen lieben Dank.
Herzlichen Dank.
Genau, also ich bin die Barbara Siebert, ich arbeite beim Friedensbüro in Salzburg und ich studiere auch im Mastergrad Global Citizenship Education und das ist auch die Verknüpfung zu meiner Teilnahme heute, sowohl beruflich als auch mit dem Studium verbunden und ich finde es sehr spannend, diese vielen Stimmen aus der ganzen Welt zu hören. Das ist was, was, glaube ich, diese Tagung sehr speziell macht. Gleichzeitig merke ich, dass wir überall irgendwie so an Grenzen stoßen, sodass es sozusagen on the ground sehr viele wirklich coole Initiativen gibt, die wir heute auch kennenlernen oder auch hören. Und aber dann, und das ist jetzt gerade nach diesem letzten Panel für mich, also das ist immer wieder klar, aber nochmal irgendwie so deutlich geworden ist, wir haben offenbar eine sehr zerstörerische Allianz zwischen Unternehmensmacht und autoritären Regimen. Die Unternehmen, ich glaube, denen ist der Autoritarismus vielleicht wurscht, die wollen Geld verdienen und nehmen quasi die autoritären Systeme als vielleicht Kollateral, nicht gut, aber nutzen das. Und Nationalstaaten, die eigentlich die größte Macht hätten zu regulieren, tun es nicht. Und arbeiten so sozusagen auch Menschenrechtsverletzungen und Naturzerstörung indirekt zu. Und das ist für mich so diese große Fragestellung, wie kriegen wir das in den Griff?
Ja, und zusätzlich SDG 16, dass ihr genau das sagt, starke Institutionen.
Ja, genau. Also starke Institutionen würden heißen, dass diese, dass sozusagen die Nationalstaaten sich an diese völkerrechtlichen und sonstigen Vereinbarungen auch halten und sanktionieren, wenn es Verstöße gibt. Das haben ja die Speakerin aus Nicaragua auch gesagt. Es gibt reihenweise Verstöße, es gibt Berichte, alles ist am Tisch und es passiert nichts. Das ist schon sehr ernüchternd. Gleichzeitig muss man auch festhalten, dass diese Institutionen ja auch alle chronisch unterfinanziert sind. Also ich habe kurz überlegt, warum nicht eine Steuer einführen für alle, die global arbeiten. Die müssen in diese internationalen Institutionen überall einzahlen, dass die auch mehr Geld haben, um genug Leute zu haben, um die Dinge auch umsetzen zu können. Aber ja, an vielen Ecken kracht es gerade und das beunruhigt mich.
Mein Name ist Politik Susanne. Bin aus Salzburg, bin eine Studienkollegin von der Barbara Siewert. Wir haben uns auch über das Studium Global Citizenship Education kennengelernt und arbeiten jetzt auch zusammen. Aber mein Schwerpunkt ist im Bildungsbereich. Also ich unterrichte seit 20 Jahren Technik und Design und Ethik und Kommunikation und bin zum ersten Mal bei so einer Tagung. Also für mich ist einfach auch das ganze Setting sehr spannend und auch die Vortragenden. Mir ist der Satz ein bisschen hängen geblieben, wir sollen eine Bildung haben, die kritisches Denken fördert. Und die Falle ist dann immer, okay, was kann ich tun? Aber eigentlich muss sich das System stark verändern und Appell Bildungsministerium, das System lässt das wenig zu, weil wir einfach also wenig zeitlich Räume haben, um dieses kritische Denken auch wirklich von den Schülern hören zu können, ja. Und das ist das, was mir da, also dieser Zusammenhang zwischen den Inhalten hier und der Kontext mit der Schule ist das, was mich beschäftigt.
So zwei Teilnehmerinnen der Entwicklungstagung 2025. Das Nachmittagsprogramm bestand aus Interaktionen in Kleingruppen, in verschiedenen Workshops zu 18 verschiedenen Themen im Kontext SDG 16, also Frieden, starke Institutionen und globale Gerechtigkeit, konnten die Teilnehmerinnen diskutieren und Inputs von Vortragenden erhalten. Wir befinden uns im vierten Obergeschosses der SOWI Innsbruck. Dort, in einem Raum am Ende des Flurs, beginnt jeden Augenblick der Workshop 2 mit dem Titel Project Work in Conflict Affected Countries. Appear in Practice und Kooperation Entwicklungsforschung. Hier wird unsere Sendung nun erneut im Originalton in englischer Sprache fortgeführt.
I think we can slowly start, right? It's almost or 1 minute before 2. So welcome everybody to our Appear in Practice workshop with the theme Project Work in Conflict-Affected Contexts. We are glad that you join us today for our workshop. And we are looking forward to discussing and exchanging for you for the next 1.5 hours. I think some of you know me, but for those of you who don't know me and our program, let me briefly introduce myself. My name is Anna Enzenberger. I'm working for the Peer Program and the Africa UniNet at the OED, Austria's Agency for Education and Internationalization, at the UNIT Science and Research for Development Cooperation. And our unit at the OED is working in higher education research cooperation with partners mainly outside of Europe and in many African countries and in the priority countries of the Austrian Development Cooperation. And since several years, we, and in particular our project partners and project implementers, have been facing increasing challenges, mainly due to increasing number of conflicts and crises around the world. Geopolitical tensions, economic instability, the climate crisis, and still the effects, long-term effects of the COVID pandemic have all contributed to the escalation of old conflicts and to the emergence of new conflicts and wars around the world. Maybe just for those of you, I mean, most of you are scholars or somehow related to APEAR, but those who are not familiar, let me briefly give you an overview. So APEAR is funded by the Austrian Development Cooperation, and the overarching goal of APEAR is to strengthen research and institutional capacities in the areas of higher education in the partner countries through academic partnerships with Austrian universities. And another component, apart from these research corporations, a very important component is, of course, also scholarships and master scholarships for scholars from these partner countries. And many of those scholars are here today, and thanks for coming. But before we all together discuss these questions, there will also be two inputs by our guest speakers. They also are involved in our programs in one way or the other.
For this workshop, two lectures are announced. First, Caroline Paparo, a doctoral candidate in the APEAR-founded Amuti project, which is based at the Boku University Institute of Development Research.
Good afternoon, everyone. I think I'm going to have to skip a few slides after that great introduction. I don't have to reintroduce myself. So I will, my discussion, I will look at three areas. The context of development cooperation in Uganda. I'll also look at a little bit about the Amuti project that hosts my PhD. And then I will also attempt to respond to the questions that were earlier on raised. Yes, the red dot you see, that is where Austria is. So you can already estimate how far it is from Uganda. Uganda is located at the heart of East Africa, also known as, that region is also called the Great Lakes region. It's rich in minerals, natural resources, fertile lands, and very warm people. I'm sure some of you have interfaced with some Ugandans. Despite all of this, this region for decades has continued to experience protracted conflicts and adverse effects of climate change, like extreme flooding, extreme heat and prolonged drought, which conditions have affected development work. Now back to the development cooperation context in Uganda. The development cooperation in Uganda is coordinated primarily through the Local Development Partners Group, which was established in 2006. And a second element is the High-Level National Partnership Forum for engagement with development partners. The Local Development Partners Group consists of the government of Uganda, which is the chair, and we have ambassadors who co-chair this group. We also have multilateral agencies, bilateral partners, civil society, and the private sector, which is represented by Private Sector Uganda. And so we see them interacting at all the different levels of economic development. Their coordination is guided by the Uganda National Development Plan. Currently, we are on plan number 4, and they are also guided by the Uganda Partnership Policy. And this policy consists of several thematic groups, one of which is the Education Development Partner Group, which focuses on enhancing effective development assistance in education areas and also ensuring that development efforts are aligned with the government national development plan. And we see this currently, the focus is through the what we call the parish development model, which indicates that development processes should start from the parish level at the lowest level moving up. So this way they're trying to push decision-making discussions on projects and development programming from the bottom up. Lastly, it's important that us who are involved in development work, we embody self-care. I use the zebras because zebra crossings help us to take a step back and relax. So development work is intense. It's important that we also try and sit back and relax and reflect. And with that, I end by saying I also invite you to Uganda to come and relax and reflect in the tourism areas. And yeah, thank you very much. I look forward to hearing more from you.
Thanks, Caroline. Thank you for your presentation, for sharing your experiences from your project and insights. I also had the luck to be in Uganda for some weeks ago. They can confirm that it's really worth visiting, so I invite you to.
Second speaker of this workshop is Hafte Tesfay.
Thank you for giving me the chance to share my experience and perspectives just on the how to implement the international development cooperation projects, like in regions shaped by conflict and political instability.
He is a researcher at the Federal Research and Training Center for Forestry, Natural Hazards and Landscape in Austria. His work focuses on forest biodiversity and the role of agroforestry in mitigating climate change and secure sustainable livelihoods. After these keynotes, four small groups of approximately 10 people were formed. They discussed these three questions. How can projects remain flexible and effective when the context changes unpredictably? How can individuals or organizations make decisions and take action when faced by difficult ethical dilemmas and logistical challenge in complex, unstable, or uncontroversial political contexts? What does a fair partnership look like under unequal conditions of access, mobility, or security? After that, they noted their findings on a flip chart. One spokesperson from each group was then presenting their group results.
Communication into the communities and really ensuring that you have this engagement and obtain the feedback of the communities so you can react to the shifts and the changes, so adapt and be flexible. And here we were collecting some of the ways that you can keep that engagement and really to maintain your projects that flexibility. It was this active engagement called citizen science, so really from the start engaging the people you're working with, and also the not overseeing also the need to engage in with specifically actors, political actors on the local level, which is quite of a potential and need for adapting your projects, but also can be a risk, in especially in conflict-affected communities. As we saw an example of Ethiopia, where you're working with different communities, sometimes you have to interact with authorities, sometimes with different groups also involved in a conflict. Then how do you really build equal partnerships under unequal circumstances? We were discussing that the issue about trust and accountability has to go both sides. So not only, especially in the context we're working, is you know preparing reports, reporting back to the donors or to the partners who are asking for those reports, but also changing it. So those who are rather in the part of receiving reports also tend to be accountable towards those doing the research or implementing the project. So what are those people doing in the offices, really, and how are they contributing to the local implementation? Then the time. So what do we need for equal partnerships and unequal settings? We need time for building those partnerships. A lot of projects are limited to 3-5 years. Perhaps we get a second phase. For truly building equal partnerships, while we cannot fully change the unequal context, we really need that time to building those relationships. And then we were discussing that you also need stability in terms of some other mechanisms to ensure that during the projects you're having, you create that stability. And of course, ensuring that you have diverse teams, be it having women, people with disabilities. So ensuring that you, at least within the things you're doing, you create more equal relationships.
Thanks.
Yes. Yeah. Yeah. Yeah.
We're super fast.
Yeah.
Okay.
Oh, you're the one. Okay, I'm super fast. How do you navigate this? Again, we were talking about very local knowledge about cultural, local, political, religious engagement. We were just saying a lot of communication, keep it different, using different mechanisms, right? Digital way, hybrid ways, very local ones, stakeholders in Austria, so really at all levels. And I think resilience and adaptability, you need really, the conclusion was you need a bottom-up approach. We start with the communities and then we move upwards.
Thank you.
Thanks.
Very structured, you also presented in a very structured way. So now I would like to invite the second group to present
our summary.
The participants of this workshop are visibly satisfied and inspired by the exchange. A few comments and voices.
Hello, thanks a lot. I'm Abuzor from Salzburg University. And today I'm here to join this fascinating workshop, and it was really nice to be here.
Hi, my name is Johanna, and I'm from Boku University, Vienna, and I'm writing my master thesis in the Amuti project and was doing my field research in a refugee settlement in Uganda, so this workshop was highly relevant for my thesis and for my research. Yeah, I think peace building is quite important, and we should definitely focus more research on peace building. And what we talked about yesterday at an informal meeting was that if you look at the different seminars and lectures, universities always focused on crises, on war, on environmental disaster, and not on peace building. So maybe we should shift this focus a bit.
I would say that whatever we learn from this workshop, it should not stay here. It should not stay only with us. Rather, it should be shared with the community, especially with the communities where you're implementing the projects, for example, in conflicted zones. It should be definitely shared to them. The results should be shared. What we gain, what we understand from here, it should be shared with them. So there should be kind of a global awareness, we can say. And yeah, the result of this kind of workshops are really critical and important, and the results we get from here for those people who are staying or living in those critical situation or on that conflicted zones. So it should be definitely shared with them.
Thank you so much.
Thanks a lot.
Thank you.
In summary, despite the bleak outlook for achieving the SDGs, events like this give us one thing, a glimmer of hope. The diversity of participating organizations, the fully booked workshops, and the high rate of audience participation in discussions showed us development policy and development cooperation is relevant. And it should be left to the listeners to decide whether it receives sufficient attention, especially in geopolitical times such as these. With that, thank you for listening to this episode of Welt im Ohr, and we are looking forward to see you again for our next broadcast. Then we will continue with a review, or an outlook, so to say, on the topic of another workshop from this now presented conference, so the Development Conference 2025. The topic will be feminist decolonial solidarity in development cooperation and international cooperation, with statements from Radwa Khalid Ibrahim, as well as an insight into the past university conference, or in German, Hochschultagung. And in this context, we will especially talk about Global Gateway. Abschließend bleibt der Eindruck, dass trotz des Missmutes bezüglich des Erreichens der SDGs Veranstaltungen wie diese eines gibt, nämlich Hoffnung. Die Vielfalt an teilnehmenden Organisationen, die ausgebuchten Workshops und die rege Teilnahme des Publikums an Diskussionen zeigt: Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit ist relevant. Und es sei Ihnen, es sei unseren ZuhörerInnen offengestellt, inwiefern dieses Thema genug Aufmerksamkeit gerade in geopolitischen Zeiten wie diesen erhält. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Damit verabschieden wir uns von euch für diese Folge Welt im Ohr und freuen uns sehr, wenn ihr bei unserer nächsten Sendung wieder einschaltet. Dann geht es weiter mit einem Rückblick/Ausblick zum Thema eines weiteren Workshops der Entwicklungstagung 2025, nämlich feministische dekoloniale Solidarität in der Entwicklungszusammenarbeit und internationalen Kooperationen. Mit dabei ein Interview mit Rawat Khalid Ibrahim sowie einigen Einblicken in die vergangene Hochschultagung 2025. In diesem Kontext beschäftigen wir uns dann vor allem mit der Thematik Global Gateway. Damit tschüss, Baba, und auf Wiederhören. Wir freuen uns und hören uns im März wieder.
Welt im Ohr. Ein Beitrag von EPIR, dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, koordiniert vom ÖAD.